Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Solidarisch und effizient. Die SPD-Agenda für ein zukunftsfestes Gesundheitswesen. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz spricht mit der Bundestagsabgeordneten Dagmar Schmidt über die GKV-Finanzierung, die Krankenhausstrukturreform sowie die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion macht deutlich, Leistungskürzungen und Privatisierung von Kassenleistungen sind für die SPD keine Option. Stattdessen setzt die Fraktion auf Strukturreformen, ein stärkeres Solidarprinzip und eine patientennahe Versorgung, in der auch die Digitalisierung eine zentrale Rolle spielt.
Dagmar Schmidt ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2021 stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Sie studierte Geschichte an der Justus-Liebig-Universität Gießen und arbeitete als wissenschaftliche Referentin sowie als parlamentarische Referentin für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung im Hessischen Landtag. Als stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist sie zuständig für die Bereiche Arbeit, Soziales und Gesundheit. Schmidt ist zudem Mitglied im Bundesvorstand der SPD.
Guten Tag, Frau Schmidt. Ich freue mich, dass Sie für den Einblick-Podcast Zeit gefunden haben.
Sehr gerne.
Derzeit sprechen alle über die Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen und die Zahnleistungen sollten ausgenommen werden. Das ist inzwischen vom Tisch. Welche Leistungsbereiche sind für die SPD diskutabel oder was sind Ihre Vorschläge in der Debatte, um die nachhaltige Finanzierung der GKV zu sichern?
Erstmal muss man sich ja angucken, was diese Vorschläge bedeuten, weil wir ja mit den Leistungen der GKV ja auch evidenz- und wissenschaftsbasiert eine gute Gesundheitsversorgung sicherstellen. Da sind ja jetzt keine, sagen wir mal, Goldzähne mit drin oder ähnliches, sondern es geht um eine gute, anständige Grundversorgung, die wir den Menschen gewährleisten. Und wenn wir jetzt einen Teil aus dieser Gesundheitsversorgung, welchen auch immer, seien es die Zahnarztleistung oder sonstige, rausnehmen, dann heißt das für die Menschen, dass sie am Ende des Tages weniger netto vom Brutto haben, weil sie müssen es ja dann alleine bezahlen. Das wird ganz sicher nicht nur doppelt so teuer, sondern da kann man sich vorstellen, wie dann die Privatisierung dieser Leistungen sich auf den Geldbeutel der Menschen auswirkt. Oder, und das ist etwas, wo ich finde, dass diese Vorschläge schon sehr radikal sind, was unser Selbstverständnis als soziale Marktwirtschaft anbelangt. Denn es wird dann auch die Menschen geben, die sich das nicht leisten können. Und eigentlich war es immer so ein Grundkonsens, dass wir als Gesellschaft, die sich eine soziale Marktwirtschaft nennt, darauf achten, dass alle Menschen unabhängig vom Einkommen eine gute und verlässliche Gesundheitsversorgung haben. Und deswegen sind alle Vorschläge, die am Ende Privatisierung von Leistungen, die die Menschen aber brauchen, beinhalten, für die SPD natürlich keine Option. Deswegen gucken wir in andere Richtungen, nämlich das Solidarprinzip auszuweiten und zu gucken, müssen eben die mit den breiten Schultern mehr tragen, sei es durch Steuerzuschüsse und eine Steuerreform, die das ermöglicht, oder sei es, indem man zum Beispiel alle Einkommensarten, nicht nur die der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, mit heranzieht, um eine gute und solide Finanzierung zu gewährleisten.
Frau Schmidt, in diesem Jahr wird es da in diesem Feld zu Einigungen gezwungenermaßen kommen müssen. Sie hatten gerade die Sparmaßnahmen erwähnt. Im Koalitionsvertrag steht, dass angestrebt wird, stabile GKV-Beiträge ohne pauschale Leistungskürzungen. Sie als SPD schlagen vehement, wie Sie es gerade ja auch gesagt hatten, vor, dass man Bemessungsgrenzen und überhaupt die Finanzierung verbessert. Und es gibt inzwischen Klagen der meisten Kassen des GKV-Systems, die möchten, dass zumindest Teile der sogenannten versicherungsfremden Leistungen aus Steuermitteln bezahlt werden. Wenn man jetzt die Debatte im Vorfeld vorübergehen lässt vor dem geistigen Auge, wo werden Sie sich mit dem Koalitionspartner und mit der zuständigen Ministerin?
Also wo wir uns ja einig sind, und das haben wir ja auch schon mit der Sozialstaatsreformkommission gezeigt, ist, dass die Dinge nicht so bleiben können, wie sie sind. Wir haben ein Gesundheitssystem, in dem wir sehr viel Geld ausgeben, aber eins der teuersten, wenn nicht das teuerste Gesundheitssystem der Welt, aber die Leistungen sind so Mittel. Und das heißt, im System selber, wenn wir Strukturreformen betrachten, ist viel Luft. Und ich glaube, dass wir uns genau diese Strukturreform annehmen müssen. Das ist nichts, was vergnügungssteuerpflichtig ist, weil davon viele gut organisierte Gruppen im Gesundheitssystem betroffen sein werden. Davon, dass sich Dinge ändern, dass man anders arbeiten muss als vorher. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Und die haben das gesagt mit Karl Lauterbach in der letzten Legislatur mit der Krankenhausreform vorgemacht als SPD, wie wir uns das vorstellen, die Effizienzen dann auch zu heben und es dabei auch für die Patientinnen und Patienten besser zu machen, die Qualität zu erhöhen. Und ich glaube, genau diesen Weg müssen wir weitergehen. Wir geben sehr viel Geld aus und die Menschen haben trotzdem nicht das Gefühl, dass das für sie gut funktioniert. Und daran müssen wir arbeiten. Und das haben wir im Koalitionsvertrag ja auch gemeinsam so angelegt, dass das auch mit der Gesundheitsministerin und uns gemeinsam ein guter Weg zu gehen ist.
Sie hatten die Krankenhausreform angesprochen. Da geht es ja inzwischen um das Krankenhausanpassungsgesetz, KHAG. Dort sagen manche ja inzwischen, dass damit die ursprüngliche Reform verwässert wird. Und es sind inzwischen 4 Fragekomplexe der Bundesländer in der Diskussion. Glauben Sie, dass die Krankenhausreform zum einen die Qualität der Krankenhäuser verbessert und dass es zum anderen den ursprünglich intendierten Einspargedanken noch Rechnung trägt, in der Form, in der es jetzt Ende Februar und im März dann durch den Bundesrat gehen soll?
Also wir sind uns sehr sicher, dass wir den Weg weitergehen können, wie wir ihn auch gestartet haben. Wir sind ja noch in Gesprächen und es wird darüber auch mit den Ländern sicher schon die ganze Zeit sehr intensiv ausgetauscht. Und wir sind uns aber sehr sicher, dass wir das, was der Kern ist, nämlich bessere Qualität bei höherer Effizienz, dass wir das auch erhalten. Was richtig ist, ist, dass man bei solchen großen Reformen immer auch einen Praxischeck macht. Und immer guckt, ist das in den Zeitläufen umsetzbar, wo hakt's, wenn man dann ins reale Handeln kommt. Und deswegen ist es auch richtig, immer und immer wieder zu gucken, funktioniert's, passt's, muss man hier nochmal ein Schräubchen drehen, da nochmal ein Schräubchen drehen. Was wir nicht machen, ist grundsätzlich die Ziele dieser Reform aus dem Blick zu verlieren. Was wir aber machen, ist immer zu gucken, dass dieser Reformgedanke auch wirklich umsetzbar ist, ohne dass dabei Dinge passieren, die wir nicht wollen. Und ich glaube, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind.
Bei der Krankenhausfinanzierung sind die Bundesländer ja sozusagen neudeutsch im Driver Seat, aber manche beklagen, dass die Bundesländer an der Tankstelle, wenn man in dem Bild bleibt, quasi nicht genügend bezahlen. Wie stehen Sie als Bundespolitikerin dazu, dass die Bundesländer, egal wer sie regiert, ungefähr die Hälfte ihrer notwendigen Investitionsmittel nur bereitstellen für den Krankenhaussektor?
Ich würde mal sagen, dass wir über diese Fragen mit den Bundesländern und uns in einem steten, intensiven Austausch befinden. Und natürlich ist klar, und das will ich auch mal im positiven Sinne sagen, diese Auseinandersetzung um Finanzierungsverantwortung zwischen Bund und Ländern ist ja nichts, was erst in den letzten Jahren auf den Tisch gekommen ist, sondern etwas, was den Föderalismus schon immer begleitet hat. Was wir jetzt haben ist, und das hat man auch in der Sozialstaatsreformkommission gesehen, eigentlich ein Willen aller Ebenen, Dinge zu verändern und zu verbessern, in sozusagen auch einem großen gemeinsamen Kraftakt. Und ich glaube, dass wir das auch fortsetzen müssen in den Gesundheitsfragen, die jetzt vor der Tür stehen, sei es Krankenhausreform, aber wir haben ja noch die Notfallreform. Wir müssen uns die ambulante Versorgung angucken. Also wir haben ja unglaublich viele Baustellen. Und wenn da Bund, Länder und Kommunen nicht an einem Strang ziehen, dann wird es nicht klappen. Andererseits, wenn sie an einem Strang ziehen, dann können wir für die Menschen auch wirklich was richtig Gutes erreichen.
Die Menschen nehmen die Diskussion sehr deutlich zur Kenntnis, dass über die Primärversorgung quasi eine Lotsenfunktion eingeführt werden soll und gerade der Facharztzugang ist dabei in der Diskussion. Das heißt, die Ministerin Nina Wagen sagte, wer ohne Überweisung zu einem Facharzt eigenständig geht und dort auch behandelt wird, der soll im Ernstfall entweder eine Gebühr oder sogar die gesamte Rechnung dieses Facharztbesuches bezahlen. Wie ist da die Position der SPD zu diesem Primärversorgungssystem und gegebenenfalls Malus-Regelungen beim Facharztbesuch?
Also die SPD ist ja immer eher für Bonus- als für Malus-Regelungen. Das war zum Grundsatz. Aber richtig ist natürlich, dass die Patientensteuerung nicht nur eine Frage der Finanzen ist, sondern die ist ja auch im Sinne der Patientinnen und Patienten selber. Niemand ist ja selber so kompetent genug, sich, gerade wenn es ein bisschen komplizierter ist, gut durch dieses System zu steuern. Und gerade das führt ja bei vielen Fällen dazu, dass eben keine gute Versorgung gewährleistet wird, dass eben nicht die Fachlichkeit da ist, die in dem Fall gerade gebraucht wird. Und deswegen ist grundsätzlich zu sagen, ein Primärarztsystem, aber wir haben auch eine Patientensteuerung, ein Care-Management, das dafür sorgt, dass die Menschen dahin kommen, wo sie hin müssen und auch nur das gemacht wird, was ihnen hilft, dass das aber gemacht wird, was sie brauchen. So, das ist erstmal im Sinne von allen. Ich halte wenig von solchen Gebührlösungen, weil die mit viel Geld, die werden es einfach trotzdem machen. Und Menschen davon abzuhalten, zum Arzt zu gehen, macht die Welt selten günstiger, weil das ja auch wieder Konsequenzen nach sich zieht, wenn nicht zum Arzt gegangen wird und dann irgendwann das Kind in den Brunnen gefallen ist oder der Rettungswagen gerufen wird oder ähnliches, dann haben wir keine Kosten gespart. Insofern brauchen wir ein kluges System, das mit den Patientinnen und Patienten nach guten Lösungen sucht. Und natürlich ist der Hausarzt eine wichtige Drehscheibe und es macht ganz viel Sinn, den Hausarzt zu einem starken Akteur in dieser Steuerung zu machen. Wenn ich aber zum Augenarzt muss oder zur Gynäkologen, dann macht es wenig Sinn, wenn ich vorher den Hausarzt besuche, sondern schafft nur wieder neue Kosten. Und insofern muss man das sehr klug betrachten, sodass es am Ende auch funktioniert und vor allem dazu führt, dass Patientinnen und Patienten dahin kommen, wo sie hin müssen und gut versorgt werden.
Bleiben wir bei der Steuerung. Im Rahmen der Notfallreform wird ja immer wieder betont, dass viele Menschen, jetzt mal einige Interessenvertreter sagen, mit dem Schnupfen in die Notfallambulanz gehen. Allerdings ist es ja in der Tat so, dass Facharzttermine schlecht verfügbar sind. Die Regelung, diese quasi zu priorisieren, hat zu Mehrkosten von rund 3 Milliarden Euro pro Jahr geführt, die der Bundesrechnungshof ja jetzt kritisiert hat. Meinen Sie, dass das im Rahmen der jetzt wieder aufgelegten Notfallreform, die war ja in der vergangenen Legislatur eigentlich schon fast in Schlussreif, dass das jetzt richtig nachgebessert wird und dass wir dort zumindest einen gordischen Knoten durchschlagen können?
Ja, also ich glaube, die Notfallreform ist dringend geboten. Sie haben es gesagt. Im Prinzip war das alles schon relativ fix und fertig in der letzten Legislatur. Und deswegen hoffe ich auch, dass wir da jetzt relativ schnell in dieser Legislatur das Thema aufsetzen und behandeln können, weil auch das ja gerade ein wichtiger Punkt der Patientensteuerung ist. Zum einen ist auch richtig, dass man auch selber wieder ein bisschen mehr Gesundheitskompetenz braucht, um einzuschätzen, muss ich mit dem Schnupfen in die Notaufnahme, wobei ich mir auch immer nicht sicher bin, ob das wirklich so ein Massenphänomen mit dem Schnupfen in der Notaufnahme ist. Aber ich glaube, dass gerade über telefonische, über telemedizinische Unterstützung da auch viel einfach aufgefangen werden kann, weil am Ende des Tages kann man nicht sein eigener Arzt sein. Es braucht immer ärztliche Expertise oder medizinische Expertise. Muss nicht immer der Arzt sein, um zu wissen, ist das was Ernstes oder ist es nichts Ernstes. Dafür muss man aber nicht immer den Rettungswagen rufen und dafür muss man auch nicht immer in die Notaufnahme fahren. Da gibt es auch andere Möglichkeiten. Und ich glaube, wir müssen uns da insgesamt auch die Anreizsysteme angucken. Ich erinnere mich noch gut, als ich Kind war, da kam der Kinderarzt nach Hause, wenn ich hohes Fieber hatte. Und heute müsste ich mit meinem Kind eine halbe Stunde mit dem Auto durch die Gegend fahren und mich dann in ein Wartezimmer setzen. Ob das so effizient ist, ob das ist, was wir eigentlich an Versorgungsstruktur haben wollen, weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen da auch wieder über andere Anreize setzen, zum Beispiel Hausbesuche, aber das müssen eben auch nicht immer nur Ärztinnen und Ärzte sein. Das kann man auch anders vor Ort organisieren. Insofern glaube ich, ist das ein großes Bild, das wir neu zeichnen müssen, um eine wirklich gute patientennahe Versorgung hinzubekommen.
Beim Neuzeichnen, Sie hatten die neuen Berufsgruppen wie Physician Assistants und Nurses erwähnt. Beim Neuzeichnen gehört auch dazu, dass man zur Telemedizin vielleicht auch einen etwas aufgeschlosseneren Zugang findet. Es wurde ja jetzt gesagt, dass die telefonische AU, die telefonische Krankenschreibung vielleicht wieder abgeschafft werden sollte. Wie meinen Sie, ist das einfach nur eine Showdebatte, weil im Kern geht es ja um 0,9% der Krankmeldungen insgesamt in diesem Bereich?
Ja, das ist ja keine Diskussion, die von Fachlichkeit geprägt war. ja, oder von Fakten, sondern hier geht es darum, Misstrauen gegenüber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zum Ausdruck zu bringen. Und das ist etwas, was ich gerade in diesen Zeiten, wo viele Menschen mit viel harter Arbeit den Laden am Laufen halten, für ziemlich schwierig halte. Was aber richtig ist, ist, dass wir unsere gesamten Versorgungsstrukturen auch nochmal dahingehend überprüfen müssen. Sind sie denn, das haben wir ja in der Pandemie gesehen, dass das nicht überall gegeben ist, sind sie denn auch einfach und niedrigschwellig zugänglich? Haben denn alle Menschen einen einfachen Zugang zu einer guten Grundversorgung? Wie stark ausgeprägt ist unser Präventionsgedanke? Wie gehen wir mit der Schnittstelle zwischen Gesundheit und Sozialem um? Ja, also die gesundheitliche Fragen oder soziale Fragen gehen fließend ineinander über. Haben wir dafür integrierte Antworten, ja, die den Menschen dann ganzheitlich auch unterstützen? Und ich glaube, das ist ein Thema, was wir sehr viel eher auch in den Quartieren, in den Städten, in den Gemeinden vor Ort uns angucken müssen. Wo haben wir die Möglichkeit, einfachen Zugang zu gewährleisten? Wir haben das mal unter dem Stichwort Gesundheitskioske mit Karl Lauterbach diskutiert, aber es geht da gar nicht darum, irgendein Schlagwort oder so etwas zu etablieren. Niedrigschwellige Versorgung kann auch die Apotheke als Anlaufstelle sein. Niedrigschwellige Versorgung kann einfach mal eine Ansprechperson im Seniorencafé sein oder ähnliches. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man die Strukturen zusammendenken kann. Auch das wird effizienter, für die Menschen besser, kostengünstiger. Und ich glaube, über diese Dinge müssen wir sehr viel mehr nachdenken, wenn wir die Menschen in den Fokus stellen wollen.
Kommen wir nochmal zur Koalition. Bei welchen Gesundheitsthemen wollen Sie als SPD, Sie als stellvertretende Fraktionsvorsitzende sind ja unter anderem für Gesundheit, aber auch für andere Themen zuständig. Bei welchen Gesundheitsthemen möchte Ihre Fraktion und auch Ihre Fachleute punkten? Mit Matthias Miewes ist ja ein ausgewiesener Digitalexperte, auch sehr in der Community unterwegs. Soll das Digitale so ein Stück quasi die Handschrift der SPD im Gesundheitsbereich bilden? Können Sie uns da nochmal ein bisschen mitnehmen? Was außer Sparen wollen Sie quasi einbringen in die Debatte?
Ich glaube, ich kann ein bisschen anders anknüpfen, was ich eben gesagt habe. Und da ist das Digitale auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für ganz viele Menschen, die mittlerweile sehr selbstverständlich sich in der digitalen Welt bewegen und für die das eine riesengroße Vereinfachung und Erleichterung ist, Dinge digital erledigen zu können. Und genau das ist deswegen ein ganz wichtiger Baustein von den Reformgedanken, die wir haben, nämlich immer zu gucken, wie können wir es für die Menschen, für die Patientinnen und Patienten einfacher und leichter machen. Und wie können wir die Systeme so effizient wie möglich gestalten? Und das gilt für die Krankenhausversorgung, die wir jetzt weiter vorantreiben. Das gilt für die Digitalisierung der Systeme. Das gilt für die ambulante Versorgung. Wir müssen uns an ganz vielen Stellen fragen, wollen wir uns parallele Systeme ambulant, stationär leisten, wenn wir doch eigentlich eine gute Versorgung in der Fläche brauchen? Und wo sind dann die Ressourcen richtig eingesetzt und wie können wir sie bestmöglich nutzen? Und eben dieser Gedanke, den ich eben nochmal stark gemacht habe, wie rücken wir näher an die Menschen ran? Wie können wir sehr viel mehr präventiv tätig sein, Gesundheit schützen, unterwegs sein, bevor Krankheit entsteht und dafür sensibilisieren, Patientinnen und Patienten mitnehmen? Ich mache gerne nochmal ein Beispiel dazu. Ich war in meinem Betreuungswahlkreis in Darmstadt im Quartier unterwegs mit einem Verein, der da unglaublich gute soziale Arbeit macht und genau das versucht auch, die verschiedenen Akteure in dem Quartier miteinander zu verknüpfen. Und die haben sich überlegt, was machen wir denn mit den alten Männern, wo keine Frau mehr da ist, die auf dem Sofa sitzen, sich Pizza bestellen und sonst eigentlich nicht mehr viel machen. Alles vor allem nicht auf ihre eigene Gesundheit zu achten. Und haben dann Ideen entwickelt, wie sie sozusagen die mal aus dem vom Sofa runter holen können und wie man sozusagen dort mit ganz einfachen Mitteln, einem Hinweis mal bei einem Kneipenabend, dass man in der Apotheke doch auch mal den Blutdruck messen lassen kann und so weiter, an die Versorgungsstrukturen anzubinden. Und ich glaube, dass das ist nicht so eine sexy Überschrift, das ist vielleicht auch für eine Talkshow zu lang erzählt, aber ich glaube, für die Menschen ist sich genau diese Arbeit zu machen eigentlich das Wichtigste und das Bedeutendste.
Frau Schmidt, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren Einblick-Nachrichten-Podcast sowie die vertiefenden Gespräche der Einblick-Nachgefragt-Podcasts. Alles im Netz unter gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de/Einblick.